Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Verhandelt Podcast. Mein Name ist Lubov Scheikewitsch und in diesem Mutmach-Podcast lernst du, wie du dein Gehalt erhöhst, deine Arbeitsbedingungen verbesserst und selbstbewusst für dich einstehst. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und dich mit diesen Themen beschäftigst.
Ich freue mich riesig, heute Mareike Schmalz mit dabei zu haben. Mareike hat etwas erreicht, von dem viele von uns vielleicht träumen, aber gar nicht erst wagen zu glauben, dass es möglich ist. Mareike, du bist mit 32 jetzt finanziell frei. Und was ich so spannend daran finde, du hast vorher jetzt nicht irgendwie ein großes Unternehmen gegründet und für Millionenbetrag verkauft, sondern du hast klassisch angestellt, gearbeitet als Ingenieurin. Und ich habe dich hier in den Podcast eingeladen, um einfach zu inspirieren, uns Tipps von dir zu holen und bin total gespannt auf deine Geschichte. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wer du bist, was du jetzt konkret machst, wie dein Weg hierhin so war, dass alle dich hier ein bisschen besser kennenlernen.
Ja, hallo Lubov. Ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf. Genau, ich bin Mareike und ich habe mit 32 meinen Job gekündigt und war nicht in der Zwangssituation, mir was Neues suchen zu müssen, weil ich einfach mich finanziell so aufgestellt habe, dass Arbeiten für mich optional geworden ist. Das heißt, ich habe meine Finanzen so aufstellen können, dass ich ein mehr oder weniger passives Einkommen, da können wir gerne auch noch drüber sprechen, habe, das mich quasi dauerhaft trägt und das sich auch nicht verbraucht. Also ich habe nicht einfach ein bisschen Notgroschen zur Seite gespart, von dem ich zehre, sondern ich habe mir wirklich ein System gebaut, was mich finanziell trägt, egal ob ich gesund oder krank bin, ob ich arbeite oder ob ich nicht arbeite. Und ich habe das gemacht, ja, während das von außen eigentlich keiner so richtig mitbekommen hat. Habe ganz klassischen Job gehabt, ganz klassischen Bildungsweg durchlaufen und hatte dann letztes Jahr so meinen großen Coming-out-Moment, als ich eben den Job gekündigt habe und die Leute nachgefragt haben. Mhm. Und ja, da kam ich dann in die Situation, okay, was sagst du jetzt? Und am Ende gibt es für mich keine Option, außer da einfach offen und ehrlich zu sein. Und dann bin ich mit dieser Story quasi an die Öffentlichkeit gegangen und habe gemerkt, hey, das löst ganz viel aus bei anderen Leuten und habe auch von ganz vielen Leuten mitbekommen, das ist richtig wertvoll, diese Geschichte zu hören. Und deswegen freue ich mich, die auch heute hier teilen zu dürfen.
Ja, und sag mal, womit hat denn deine Geschichte gestartet? Ne? Also wo hast du angefangen, dich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen? Ne? Wir haben ja einige in der Community, die sagen, ich will das mal machen, schieb das mal wieder auf. Einige haben sich damit schon beschäftigt. Aber wie war das jetzt bei dir ganz konkret?
Ja, ich glaube, ich hatte das große Glück, sehr früh zu starten. Aber dieses große Glück, also gestartet wirklich mit finanzieller Bildung überhaupt mal, habe ich mit Anfang 20. Mhm. Das machen die wenigsten in dem Alter. Und der Grund, warum ich das getan habe, der liegt tatsächlich noch weiter vorne in meiner eigenen Lebensgeschichte und hat tatsächlich so ein bisschen einen traurigen Hintergrund eigentlich. Ich habe sehr früh meinen Vater verloren. Da war ich wirklich noch im Kleinkindalter. Und wir hatten so eine ganz klassische Familienkonstellation. Mama, Papa, zwei Kinder. Und er hat das Geld nach Hause gebracht, er war Lehrer. Unsere Mutter war voll und ganz für uns Kinder da und dann so wirklich zack, von einem Tag auf den anderen ist er verstorben, ohne dass jemand damit gerechnet hat. Und das war natürlich auch etwas, was uns komplett erschüttert hat. Und natürlich auch für meine Mutter, die steht natürlich jetzt erstmal da mit zwei kleinen Kindern, alleinerziehend. Ja. Und musste natürlich gucken, wie geht's weiter. Und das hat einfach irgendwo meine ganze Lebensgeschichte geprägt. Ja, also dieses Wissen, unsere Lebenszeit, die endet irgendwann. Also ich glaube, ich habe sehr früh diese Sinnfrage einfach auch gestellt, ja. Die viele vielleicht erst später im Leben sich stellen.
Ja.
Und jetzt ist es aber natürlich auch nochmal ein gewisser Sprung von der Sinnfrage zum Thema Geld. Da würden manche jetzt erstmal irgendwie den Kopf schütteln und sagen, wie passt denn das zusammen? Ich sag mal so die andere Facette, die ich mitbekommen habe. Uns ging es immer gut. Also wir haben es nicht am Hungertuch genagt, aber ich habe gemerkt, meine Mutter wird nervös, wenn ich das Thema Geld anspreche. Und sie kann mir das nicht wirklich beibringen in irgendeiner Form. Und ja, das war dann bei mir so dieser Wunsch, ich möchte es mal für mich anders machen. Ich möchte das Thema verstehen. Und ich habe irgendwann, als ich älter wurde, auch diese Verknüpfung gemacht zwischen Zeit und Geld. Und ich habe bemerkt, okay, die meisten Leute, wenn sie erwachsen sind, sind halt irgendwie in diesem Art Hamsterrad gefangen, wo sie Zeit gegen Geld tauschen. Ja? Es gibt viele, die haben tolle Jobs, die lieben ihren Job. Auch ich habe meinen Job in vielen Teilen sehr gemocht. Aber am Ende können die meisten von uns Montag bis Freitag nicht entscheiden, was sie mit ihrer Zeit machen. Zumindest nicht frei entscheiden. Und irgendwo so dieses ganze Bewusstsein war da in mir drin. Und dann war ich Anfang 20, und da war ich noch im Studium wohlgemerkt. Mhm. Und ich hatte so die ersten paar tausend Euro auf der Seite. Ich habe auch immer gearbeitet parallel zum Studium.
Was hast du studiert, Mareike? Was hast du dann damals gearbeitet? Nur, dass wir so die ganze Geschichte komplett von vorne bis hinten mit voll nachvollziehen können.
Ich habe ein Ingenieurstudium gemacht, Verfahrenstechnik/Chemieingenieurwesen in Karlsruhe. Das ist eigentlich auch eine witzige Geschichte, weil ich selber nach dem Abi dastand, wie es wahrscheinlich den meisten geht. Ich hatte keinen blassen Schimmer, was ich machen soll mit meinem Leben. Und habe noch überlegt, werde ich Lehrer oder werde ich irgendwie Künstler, weil ich habe immer Kunst auch schon sehr gern gemacht. Und bei Kunst hatte ich aber auch diese Idee, okay, das ist halt, kann halt finanziell echt schwierig werden als Künstler. Und dann bin ich zu einem Berufsberater. Und der hat mich auf das Thema Ingenieurstudium gebracht. Wahrscheinlich musste der auch so ein bisschen die MINT-Fächer bewerben. aber tatsächlich habe ich gedacht, ich probiere es aus. Ich habe unfassbar Schiss gehabt vor diesem Studium. Ich habe eigentlich auch gedacht, das packe ich nicht, aber ich hatte auch keine bessere Idee und dann habe ich das tatsächlich gemacht. Mhm. Und es hat funktioniert. Also vielleicht auch an die jungen Hörerinnen oder die sich vielleicht beruflich nochmal umorientieren, traut euch einfach da mal ins kalte Wasser zu springen. Das ist alles machbar. Euch wird es ja im Studium beigebracht. Ihr müsst es ja nicht vorher wissen, ja?
Stimmt.
Und für mich hat Ingenieur ganz gut in mein Bild gepasst, weil ich irgendwo diesen Wunsch hatte, ich wollte finanziell in irgendeiner Form unabhängig sein. Und da war mir irgendwie schon klar, ein Ingenieurjob ist grundsätzlich ein gut bezahlter Job. Und was ich dann gearbeitet habe, ich habe ganz viele so Jobs an der Uni angenommen. Also sind die klassischen Hiwi-Stellen, wo man so im Labor ein paar Messreihen fährt. Und was ich auch viel gemacht habe, war Tutorien. Ja. Also dann mich hinstellen und den jüngeren Studenten irgendwie mit den Übungsaufgaben helfen und so. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Da habe ich auch viel draus gelernt.
Und wie kamst du dann von Tutorien und Studium, ne, dass das sicherlich auch eine gewisse Zeit in Anspruch genommen hat, zum Thema Finanzen? Wo bist du dann genau gestartet? Wie hat da dann deine Reise begonnen? Du hast vorhin gesagt, im Studium schon. Magst du uns da mal so mit hin zurücknehmen?
Ja, genau. Das war tatsächlich, als ich 22 war. Also ich hatte schon lange, war so im Kopf dieses, ich würde es gerne mal irgendwie verstehen. Und ich hatte diesen einen Satz im Kopf und der ist, man sollte früh starten. Das hört man immer wieder und die wenigsten machen es. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann informiere ich mich jetzt. Und dann wusste ich aber überhaupt nicht, wo und wie. Und man muss auch dazu sagen, das ist jetzt über 10 Jahre her. Damals gab es auch noch nicht so viel Influencer oder irgendwelches Finanzwissen frei zugänglich im Netz. Das waren noch ein bisschen andere Zeiten als heute. Und ich hatte in meinem Umfeld niemanden. Also ich glaube, die meisten Leute, die früh Finanzwissen haben, sind die, die es halt irgendwie aus der Familie, vom Onkel, vom Vater, von der Oma, von der Tante irgendwie mitkriegen.
Ja.
Und das gab es jetzt in meinem Fall nicht. Und ich bin dann einfach zur Bank gegangen.
Und dann?
Du kannst ja dich kostenlos beraten lassen da. Das war leider komplett ein Griff ins Klo. Ich denke, viele haben es vielleicht auch schon mal gehört. Eine Bank berät dich leider nicht unvoreingenommen. Am Ende verkaufen die dir Produkte, die im Hintergrund auch versteckte Kosten haben, wo du immer irgendwelche Gebühren zahlst. Und diese Gebühren schmälern am Ende total jegliche Rendite, die du vielleicht erwirtschaftest mit den Produkten. Das war damals aber gar nicht mein Hauptproblem. Mein Hauptproblem war, ich habe wirklich überhaupt nichts verstanden in dem Gespräch. Ich saß da drin und das war einfach nur Chinesisch für mich. Ich kannte die Wörter nicht. Ich wusste nicht, was ist ein Depot oder dergleichen. Und ich habe dann auch nachgefragt, aber man hat es mir irgendwie nicht so richtig anständig erklären können. Und ich bin da rausgelaufen, da war ich total niedergeschlagen, weil ich dachte, ich bin einfach zu dumm. Also ich hatte dann auch diese Glaubenssätze und das kriegen wir auch immer wieder in unserem Umfeld bestätigt. Finanzen ist super kompliziert. Das Thema Geld, Geldanlage, investieren, so kompliziert, das kann man quasi gar nicht verstehen. Und dann habe ich echt erstmal wieder hingeschmissen, habe gedacht, okay, dann verstehe ich es halt nicht. Und dann kam das so ein paar Wochen oder Monate später, wo ich nochmal so einen Anlauf gestartet habe und gedacht, es muss doch irgendeinen Weg geben. Und ich weiß nicht, kennst du den Film 30 über Nacht?
Ja, das kennen sich ja viele, die diesen Podcast hören. Die können ja so ein bisschen mitnehmen, ne? Es ist, glaube ich, Jessica Garner in der Hauptrolle.
Ja, genau.
Die und so als kleines Kind in den Körper von einer 30-Jährigen kommt und einfach aufwacht und dann so das Leben einer 30-Jährigen durchlebt. Genau, ja.
Ja, genau. Die wünscht sich, 30 zu sein und puff, ist sie 30 und hat einfach auch einen Job und ein Leben, in das sie auf einmal reinfällt und dann muss sie da erstmal klarkommen. Und ich glaube, sie hat einen Job im Marketing.
Ja, und es so eine Frauenzeitschrift.
Ja, und es gibt eine Szene und da liegt sie im Bett und hat so ein Buch in der Hand, diese gelben Bücher für Dummies. Und im Prinzip Marketing für Dummies oder so. Weil sie jetzt natürlich erstmal hier irgendwie den Crashkurs braucht. Und mit dem Bild im Kopf kommt mir so die Idee, so, gibt es nicht auch irgendwie ein Buch über Geldanlage für Dummies? Mhm. Und dann habe ich das recherchiert, habe gemerkt, okay, das Buch gibt's. Ich muss es noch extra bestellen, das war jetzt nicht vorrätig in meiner Buchhandlung. Und da habe ich mir das bestellt, habe mir das geholt. Und da habe ich, so habe ich wirklich angefangen.
Also war das wirklich so ein Finanzen für Dummies?
Ja, das heißt, also das kann man auch heute noch kaufen, das Buch, das heißt Geldanlage für Dummies. Mhm. Für mich war es einfach, also es hat mir einfach überhaupt mal die absoluten Basics beigebracht. Ja. Es ist jetzt sicher kein falsches Buch. Es ist wahrscheinlich aber auch nicht die weltbeste Lektüre zum Thema Vermögensaufbau, aber wirklich einfach mal so die Grundlagen, wenn du wirklich so einfach überhaupt nicht weißt, wo du anfangen sollst. Und ab da ging es los. Also ab da kam dann ein Buch nach dem anderen. Und dann habe ich auch angefangen zu investieren. Wobei investieren war damals noch vielleicht ein bisschen hochgegriffen vom Begriff. Ich habe wirklich erstmal ein Tagesgeldkonto aufgemacht und eine Festgeldanlage. Mhm. Weil ich war so, okay, ich will überhaupt kein Risiko. Mhm. Und das war für mich schon echt aufregend genug.
Und dann, also von dem Zeitpunkt zum finanziellen Freiheit 10 Jahre später, jetzt interessiert uns natürlich brennend, was dazwischen passiert ist. Nimm uns gerne mal mit.
Genau, also ich verrate mal so viel, also mit dem Tagesgeldkonto werdet ihr nicht finanziell frei, das wird auch die Inflation nicht schlagen. Aber ja, die Kunst ist anzufangen und was bei mir dann passiert ist ich habe mich dann irgendwann eben auch an die Börse getraut, habe da gestartet, am Anfang noch mit aktiv gemanagten Fonds, weil ich ETFs noch gar nicht kannte, ein paar Einzelaktien, später dann die ETFs entdeckt, und der große Gamechanger kam, als ich 2017 ins Berufsleben eingestiegen bin. Weil das war eigentlich der Zeitpunkt, ab dem ich überhaupt auch mal Geld hatte, mit dem ich da wirklich nennenswert was machen konnte. Und ich hatte einfach den großen Vorsprung, dass ich dieses grundsätzliche Wissen schon hatte. Zumindest mal eine gewisse Basis, dass ich einfach an Tag 1, wo Geld reinkam, losgelegt habe.
Cool, wow. Aber das Wissen kam dann komplett aus den Büchern, die du gelesen hast, ne? Wenn ich zu dem Zeitpunkt, oder wo kam das her?
Das waren wirklich nur Bücher. Irgendwann später über die Jahre kamen dann auch ein paar gute YouTube-Kanäle dazu.
Ja.
Irgendwann bin ich auch in die Immobilien eingestiegen, habe gerade an der Stelle auch ein paar Programme durchgemacht. Aber die ersten 5, 6 Jahre war das wirklich nur Bücher. Ja.
Und welche Bücher, also wir haben jetzt gerade Geldanlage für Dummies, ne? Wir wollen hier auch natürlich ein paar Tipps teilen. Welche Bücher haben dich denn am meisten so in diesen Anfängen geprägt, die du anderen jetzt empfehlen würdest, die vielleicht an dem gleichen Punkt stehen und sich da weiterbilden oder was lernen wollen?
Mhm. Ich habe bestimmt über 100 Bücher gelesen. Mal gucken, welche mir jetzt so spontan als die Perlen einfallen. Also eins, das ist super bekannt, das ist Rich Dad Poor Dad bei Robert Kiyosaki.
Ja.
Das ist sehr bekannt und ich finde, das ist auch für jeden Leser sehr zugänglich. Der erzählt es irgendwie so ein bisschen aus Kindheitsaugen heraus. Und das ist ein Buch, was wirklich Lust auf Immobilien macht. Genau, ich hab verschiedene Bücher gelesen. Sehr schön fand ich auch Your Money or Your Time. Die wird es alle auch auf Deutsch geben. Das Thema ist, ich lese meistens auf Englisch. Also verzeih mir, wenn ich jetzt die deutschen Titel nicht
verstehe. Alles gut.
Your Money or Your Time, das geht mehr so in die Richtung, dem Geld in deinem Leben auch den richtigen Stellenwert zu geben. Und das hat sehr, sehr mit mir resoniert, weil bei mir war die Motivation ja auch immer dieses, okay, ich will über meine Zeit verfügen können.
Ja.
Das kommt in dem Buch sehr schön raus. Dann habe ich sehr viel gelesen in Richtung Unternehmertum, weil eben auch, du hast es am Eingang, angeschnitten, für viele ist das Unternehmertum ja auch so ein finanzieller Beschleuniger. Da mochte ich das Buch Fastlane Millionär sehr gerne.
Ja, das kenne ich auch, das mag ich auch sehr. Ja.
Ja, wir müssen überlegen. Wir fallen bestimmt noch mehr ein.
Aber die können wir euch auf jeden Fall in die Shownotes schon mal packen.
Das ist schon mal eine ganz gute Mischung, auch mit so ein paar verschiedenen Blickwinkeln. Jetzt fällt mir noch eins, das schmeißt vielleicht auch noch mit rein. Die with Zero.
Ja, das liebe ich auch. Ja.
Das ist vielleicht, wirkt im ersten Moment nochmal so wie eigentlich der Gegenpol. Da geht es darum, dass du nicht mit ganz viel Geld auf der hohen Kante sterben sollst, weil das am Ende bedeutet, dass du irgendwo falsch gewirtschaftet hast in deinem Leben. Ja. Mit deiner Lebensenergie und Zeit. Aber das stellt auch die richtigen Fragen.
Ja, ja. Ich kann das auch nur sehr empfehlen, ans Herz legen. Mareike, aber nimm uns noch mal mit. Also du bist 2017 gestartet. Davor hast du studiert, ein paar Jobs nebenbei gemacht, hattest ein Tagesgeldkonto, ein Festgeldkonto, hast angefangen in Aktien und dann ETFs zu investieren. So, und ab deinem Arbeitsstart hast du gesagt, dass du ab Tag 1 losgelegt. Was hast du dann konkret gemacht?
Genau, also im Prinzip, ich habe geguckt, dass das wirklich automatisch läuft. Das ist ein großer Gamechanger. Also wirklich, das Erste, was ich gemacht habe, wenn Geld reinkam, war dieses Geld zur Seite zu schaufeln und zu investieren. Mhm. Dann von dem Rest zu leben. Ja, weil viele machen es umgedreht und dann bleibt halt nicht mehr so viel übrig am Monatsende, was man dann sparen kann. Und ich habe es von Anfang an andersrum gemacht und ich habe auch meinen Lebensstil gar nicht so sehr verändert gegenüber den Studentenjahren. Ja? Wenn wir uns an unsere Studentenzeit oder Ausbildungszeit zurückerinnern, dann ist es eine Zeit in unserem Leben, wo wir verdammt wenig Geld hatten.
Ja? Ja.
Also hätten wir damals 1.000 Euro gehabt, hätten wir uns gefühlt wie die Götter oder zumindest
ich. Ja, total.
Und da ist man ja wirklich mit ein paar hundert Euro im Monat, ist man irgendwie hingekommen. Und ich war damals echt glücklich. Also meine Studentenjahre waren echt glückliche Jahre. Und das hat mir irgendwie auch nochmal klar gemacht, ich brauche eigentlich gar nicht so viel, ich brauche nicht so hohe Ausgaben, um glücklich zu sein. Und ich habe meinen Lebensstil verbessert, ja, aber immer mit sehr viel Augenmaß. Und das heißt, ich hatte wirklich eine extrem hohe Sparrate von Anfang an.
Mhm. Und wie hoch war die ungefähr prozentual von deinem Gehalt? Weißt du es noch am Anfang?
Ich weiß es nicht mehr genau am Anfang. Ich denke aber, ich bin schon so mit 50% eingestiegen von dem Gehalt. Und habe das dann aber auch nochmal hochgeschraubt.
Okay, krass.
Und es war irgendwann tatsächlich so bei 75%.
Wow, okay.
Ja. Mhm. Da waren aber eben auch nochmal, also das eine Thema ist, wie startest du?
Ja.
Das andere Thema ist, was passiert ab dann? Und ich habe auch geschafft, in meinem Berufsleben einen ganz guten Weg zu gehen, mich da zu entwickeln im Job, auch aufzusteigen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das ging auch einher mit den entsprechenden Gehaltserhöhungen. Das war natürlich ein Gamechanger, ja, weil ich habe jede Gehaltserhöhung, die kam, also ich habe immer eine Sache gemacht, immer wenn eine Gehaltserhöhung kam, habe ich einen neuen Spendenauftrag angelegt. Bei mir war auch immer wichtig, Geld zu spenden. Ja. Mhm. Man hat immer das Gefühl, man hat zu wenig und denkt, ich spende, wenn ich mal mehr habe, aber der Punkt kommt ja nicht. Und deswegen hatte ich mir vorgenommen, immer wenn dieser Sprung nach oben kommt auf der Einkommensseite, lege ich einen neuen Spendenauftrag an. Die laufen bis heute, automatisiert jeden Monat. Und der Rest ging dann eigentlich fast 1:1 wieder in die Sparrate rein.
Mhm. Da würden vielleicht sich jetzt einige fragen, oh, hast du dir denn in dieser Zeit überhaupt was gegönnt? Ne? Du hast ja hart gearbeitet. Du hast dann gesagt, du lebst studentisch. Ne? Hast du dir dann mal Reisen oder irgendwas, was dir wichtig war, denn trotzdem gegönnt? Oder wie bist du mit diesem Thema auch sich mal was Schönes gönnen umgegangen?
Ja, die Frage kriege ich ganz viel, weil die Leute glauben, das war einfach nur Verzicht und ich habe irgendwie gelebt wie die Kirchenmaus und habe jeden Teebeutel zweimal aufgegossen. So war es nicht. Ich habe verdammt viel gespart. Ja? Mhm. Und das hat, klar, deswegen sah mein Lebensstil anders aus als der Lebensstil, den die meisten leben. Aber ehrlich gesagt ist das den Leuten von außen gar nicht aufgefallen. Mhm. Weil ich habe immer sehr bewusst hingeguckt, wo macht es überhaupt Sinn zu sparen. Die meisten Leute, wenn die das Wörtchen sparen hören, dann haben die so ein Bild im Kopf von wegen, ich stehe in einem Geschäft und da ist irgendein Ding, nehmen wir ein schönes Paar Schuhe oder was auch immer es ist, was ich gerne hätte und jetzt muss ich mir verbieten, das zu kaufen.
Mhm.
Und in meinen Augen hat Sparen sehr wenig damit zu tun. Sparen hat damit zu tun, die großen Hebel im Leben, es gibt so ein paar große Stellschrauben bei den Ausgaben, die richtig einzustellen. Und das läuft dann auch automatisch jeden Monat. Und wie viel ich mir irgendwie mal hier oder da noch gekauft habe, hat dann gar nicht mehr so sehr reingehauen. Ja? Mhm. Also die großen drei sind üblicherweise Wohnen an erster Stelle. Ja. Ja? Dann Mobilität und Essen. Mhm. Und da kann man verdammt viel rausholen. Und die Frage ist, brauche ich wirklich dieses zusätzliche Gäste-/Arbeitszimmer, in dem am Ende immer nur der Wäscheständer zum Trocknen steht? Und ansonsten rufe ich das zu. Oder komme ich vielleicht auch ohne dieses Zimmer klar? Und meine Gäste, wenn sie da sind, schlafen mal auf der Couch.
Ja.
Oder ich quartiere die woanders ein. Und dafür zahle ich aber nicht jeden Monat für ein Zimmer mehr Miete.
Ja, ich glaube, wenn jetzt jemand an diesem Punkt steht, das werden wahrscheinlich die meisten derjenigen sein, die hier gerade zuhören, dass sie nicht mehr in diesem Übergang sind vom Studium zum Job, sondern die haben vielleicht schon irgendwie einen gewissen Lebensstandard, wenn ich jetzt an meine Kundinnen denke, irgendwie eine schöne große Wohnung, vielleicht Familie, vielleicht auch ein Haus, was, und die hören dir jetzt zu und denken so, okay, der Betrag, den Mareike gespart hat, ne, mit irgendwie 50% oder 75%, ist für mich nicht möglich. Ne? So, wenn die das jetzt, wenn das jetzt das ist, was in den Köpfen unserer Zuhörerinnen passiert, was würdest du ihnen dann gerne sagen oder mitgeben? Oder was wäre so ein erster Schritt, wo du denkst, da können sie trotzdem starten, obwohl sie es vielleicht erstmal nicht für möglich halten?
Ja. Also man muss dazu sagen, was ich gemacht habe, ist gewissermaßen extrem. Ja? Also mir ist selber bewusst, ich falle durchaus an ein Ende eines Spektrums. Und es gibt nicht schwarz-weiß. Ja? Mhm. Alleine mit kleinen Schritten, alleine dieses Anfangen und dann über die Zeit immer was automatisiert zur Seite packen, macht einen Riesenunterschied langfristig. Und die Frage ist auch, wo will man hin? Ja? Also ich hatte irgendwann wirklich dieses sehr ambitionierte Ziel, komplett aus dem Job raus zu können, dauerhaft. Aber das ist am Ende ja auch nicht jedermanns Ziel.
Ja. Ja. Also, viele lieben ja auch ihren Job und wollen da irgendwie bis zur Rente hin arbeiten. Ne? Vielleicht mit einer Arbeitszeitreduktion oder die sich auch ermöglichen können, ne? Wenn es entweder notwendig oder gewünscht ist. Ja.
Die Frage ist, was ist dein Ziel? Was ist dein Traum? Vielleicht sagst du, hey, ich mag meinen Job ganz gerne, aber einen Tag weniger arbeiten die Woche wäre für mich irgendwie die bessere Balance. Diesen einen Tag, den kannst du dir auch mit sehr viel weniger rein verdienen, sag ich mal. Und da ist auch gerade dieses Buch Your Money or Your Life sehr hilfreich, wirklich mal zu kalkulieren, weil dein Job kostet dich auch Geld. Ja? Also sagen wir so, vielleicht brauchst du sogar gar nicht mehr Geld, um dir diesen einen Tag leisten zu können, sondern vielleicht musst du ja weniger Geld für die Kinderbetreuung ausgeben oder weniger Spritgeld, weil du nicht mehr so oft pendeln musst. Solche Dinge. Und wirklich die Finanzen mal von der Seite zu beleuchten. Ich habe auch immer viel Wert auf das Thema Reisen gelegt. Also ich bin durchaus auch immer mit meinem Freund in Urlaub gefahren und so. Also was mir immer persönlich sehr geholfen hat beim Sparen, ist eben A, dieses Thema automatisch, ja. Die großen Posten einstellen und darüber hinaus immer dieses Bewusstsein, wo steckt denn das Glück eigentlich drin? Ja. Wo steckt denn unsere Lebensfreude drin? Was macht uns denn glücklich? Und da gibt es auch wirklich Studien zu, also das ist jetzt nicht nur meine persönliche Meinung, sondern die Studien zeigen eigentlich alle, dass die Dinge, die uns Menschen langfristig glücklich machen, die meisten davon sehr wenig mit Geld zu tun haben, weil das sind so Dinge wie gute Beziehungen, Gesundheit, eben Zeit, und da gibt es dann eben doch wieder auch die Korrelation. Und dann gibt es Studien, die zeigen, was uns nachweislich langfristig nicht glücklicher macht. Und diese ganzen Konsumgüter fallen tatsächlich auf die Seite.
Ja.
Ja, wir können uns eigentlich nichts kaufen, was uns langfristig glücklicher macht. Klar macht es Spaß, mal kurz ein neues Auto zu haben oder so. Aber dieses Glücksgefühl, das nutzt sich sehr schnell wieder ab und es wird einfach zu unserem neuen Normal.
Ja. Aber nichtsdestotrotz.
Mir hat es einfach immer enorm geholfen, zu überlegen, wo liegt denn das Glück drin? Und wenn ich mich zum Beispiel auf eine Reise freue, geht es mir darum, dass es ein teures Hotel ist oder geht es mir eigentlich darum, irgendwie schönes Wetter zu haben, mal einfach andere Kulissen, so einen Tapetenwechsel zu haben, ein anderes Essen zu essen, von anderen Leuten umgeben zu sein.
Ja.
Und kann ich das nicht auch in einer günstigeren Unterkunft zum Beispiel?
Ja. Ja, das finde ich total schön. Bei dieser ganzen Reise hast du dich ja trotzdem, aber um dieses Glück zu finden, ja mit dem Thema Finanzen viel beschäftigt und auch da einen Fokus ja auch mit drauf gesetzt, ne, um, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, um in deiner Formulierung oder deiner Definition irgendwie mehr Glück zu erleben. Wie hast du das konkret gemacht? Also kommen wir nochmal kurz zurück. Du hast dann angefangen zu arbeiten, du hast dich gut entwickelt. Du hast dein Gehalt auch mal wieder verhandelt. Das ist natürlich ein Thema, was hier im Podcast ganz viele interessiert, wie dein Gehalt sich darauf ausgewirkt hat. Du hast gesagt, jedes Mal, dass du eine Gehaltserhöhung bekommen hast, hast du es zuerst in den Spendentopf automatisiert und dann auch für deinen Vermögensaufbau. Mhm. Wie oft hast du denn dein Gehalt verhandelt? Wie bist du dabei vorgegangen? Was sind da so deine Tipps, die du hier allen Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
Mhm. Also ich kann allen nur mitgeben, fragt nach mehr Gehalt. Ja, also viele Leute trauen sich gar nicht zu fragen oder denken, ich frage alle 2 oder 3 Jahre. Fragt und fragt wirklich jedes Jahr.
Ja. Ja.
Also das ist so das eine. Und ich war irgendwann auch Führungskraft, also ich kenne beide Seiten. Und ich weiß noch, wie ich Berufseinsteigerin war und das für mich auch so ein super unangenehmes Thema war und man da einfach sehr unsicher ist.
Ja.
Und als ich die erste, also ich habe dann schon meinen Chef auch wissen lassen, dass ich gerne mehr Gehalt hätte und ich habe auch einen sehr guten Job gemacht, sodass dann auch klar war, okay, es wird eine Gehaltserhöhung geben. Und ich habe mir dann so ein bisschen überlegt, okay, wie viel hätte ich denn gerne und im Netz recherchiert. Und da findet man ja dann irgendwie so, ja, vielleicht 5%, 10%. Und ich bin da in das Gespräch und war dann ein bisschen von den Socken, weil die Zahl, die man mir genannt hat, die war schon deutlich drüber. Und dann hatte ich aber auch im Kopf, egal welche Zahl kommt, fordere mehr, ja?
Ja.
Also, weil die steigen ja auch nicht mit ihrem Maximalgebot ein.
Ja, ja.
Und habe dann die Zahl tatsächlich auch nochmal nach oben gekriegt. Und am Ende war das wirklich ein 25%-Sprung, ja?
Krass.
Und ich herausgelaufen habe, crazy. Also ich wusste gar nicht, dass das geht. Und das war in dem Moment auch noch nicht mit irgendeiner neuen Verantwortung oder mit einer Führungsrolle oder so verbunden.
Ja. Das ist total schön, was du sagst, ne, weil es zeigt halt das, was ich immer wieder beteure, dass es um den Marktwert eurer Tätigkeit geht und ihr nicht eine Stellenveränderung braucht, ne, um das höhere Gehalt zu erreichen. Und bitte lasst euch nicht von diesen überall im Netz stehenden 5-10% davon abhalten, das zu verlangen, was ihr wirklich bekommen könnt und wie ihr das macht, wie ihr den Marktwert eurer Tätigkeit und so weiter ermittelt, das lernt ihr ja auch bei mir im kostenfreien Training unter www.frauverhandelt.de/training. Nehmt da super gerne dran teil. Und Mareike, du hast jetzt gesagt, im ersten Jahr dann 25%, du hast jedes Jahr verhandelt. Wie ging es dann weiter?
Ja, also es hat sich eigentlich immer ganz schön entwickelt. Was auch unfassbar wertvoll ist, ist, wenn ihr irgendwie schafft, euch so einen Unique Selling Point aufzubauen. Also wenn ihr es Also schafft nicht nur gute Arbeit zu machen, sondern auch, dass diese Arbeit gesehen wird. Ja.
Ja.
Also wenn ihr eurem Chef im Jahresgespräch erstmal erklären müsst, was ihr das letzte Jahr gemacht habt, dann habt ihr eigentlich unterm Jahr schon was falsch gemacht. Also lasst eure Vorgesetzten immer wissen und sehen, was ihr macht. Und klar ist es dann nochmal gut, im Jahresgespräch auch nochmal das auch nochmal schwarz auf weiß hinlegen zu können. Aber ich habe für mich gemerkt, ich weiß nicht, da würde mich aber dein Standpunkt interessieren, weil da bist du die Expertin. Ich habe relativ schnell gemerkt, ich muss da gar nicht so viel argumentieren in diesem Gespräch. Sondern es war eigentlich nur man macht sowieso erstmal so ein Bewertungsgespräch, man kriegt Feedback und das fiel dann schon immer positiv aus. Und ich habe dann in dieser Feedbackrunde auch immer nochmal so ein paar Highlights reinschmeißen können, dass nochmal klar war, okay, das hat mein Chef jetzt auf dem Schirm, dass ich dies oder jenes noch geleistet habe. Und dann habe ich eigentlich nur noch gesagt, ja, ich wollte auch gerne noch über das Gehalt sprechen. Und dann war ich meistens einfach still und dann mal geguckt, was kam.
Oh, ich würde ja immer empfehlen, mit einem Wert reinzugehen. Also das, was du beschreibst, ne, dieser Ablauf, den du ja auch im ersten Jahr erlebt hast, ne, wo dir direkt ein recht hoher Betrag vorgeschlagen wurde, ist eher unüblich. Also schön, aber total unüblich. Meistens wird gesagt, so, wir haben kein Budget und eher was viel zu Niedrigeres vorgeschlagen im ersten Schritt. Das heißt, ich würde da immer mit einer konkreten gut recherchiert in den Markt der entsprechenden Zahl auch reingehen. Und genauso wie du sagst, du hast ja so ein paar Highlights gesetzt. Wir haben im Kurs ja auch zum Beispiel so Erfolgspräsentationen, Erfolgsflyer, ne, die genau diese Erfolge nochmal unterstützen können, die unterjährig passiert sind. Aber mich würde nochmal total interessieren, weil damit haben viele unserer Teilnehmerinnen auch Schwierigkeiten, wie du es geschafft hast, unterjährig deine Leistung immer wieder zu präsentieren und zu zeigen. Ne? Weil der Chef saß ja wahrscheinlich nicht immer neben dir und hat alles direkt mitbekommen. Was hast du da konkret gemacht?
Ja, es ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass ihr eurem Chef den ganzen Tag in den Ohren liegt, sondern die Chefs lieben, ich war ja selber auch Chef, die Chefs lieben es ja, wenn ihr denen den Rücken frei haltet, ja. Aber trotzdem immer mal wieder auch richtig schön die Ergebnisse präsentiert. Am Ende versetzt euch in der ihre Rolle. Die meisten Chefs haben selber auch wieder Chefs, ja. Und müssen an die ja auch berichten. Ja. Und wenn ihr nicht einfach nur sagt, wir haben hier irgendwas gemacht und das hat jetzt so und so funktioniert und das war jetzt gut, sondern das wirklich auch aufzubereiten. Also ich war irgendwann so PowerPoint-Königin. Wirklich das auch mal in einem kompakten Format, also jetzt nicht 20 Seiten PowerPoint, aber in einem kompakten Format präsentiert zu kriegen, was man selber irgendwo in einem Projekt geleistet hat oder was das eigene Team in dem Projekt geleistet hat. Und das spielt ja eurem Chef auch wieder in die Karten, ja? Weil der damit ja auch wieder zu seinem Chef gehen kann und zeigen kann, guck mal, in meinem Bereich läuft super. Wir haben jetzt die und die neuen Themen, wir haben die und die Kunden an Land gezogen.
Ja.
Und das ist einfach so ein, regelmäßig mal den Chef updaten und am besten mit irgendwas, was der auch sehen kann, was der weiterleiten kann. Also das wäre jetzt so mein Tipp.
Ah, das heißt, du hast es halt ein Update genannt und wann hast du das immer gemacht? War das in irgendwelchen monatlichen Gesprächen, in One-on-Ones? In welchem Format hat das schon mal stattgefunden bei dir?
Also es gab auf der einen Seite sowieso schon reguläre Meetings, mal war das projektbezogen, dann hatte ich aber auch so regelmäßige Austauschrunden mit meinem Chef. Das war eigentlich sowieso immer eine Plattform, wo er ja auch hören wollte, okay, wie sieht's aus, wie läuft's, was passiert, wo klemmt's. Das war so die eine Möglichkeit, aber, und auch da traut euch, stellt auch einfach mal selber ein Meeting da rein. Also wenn ihr entscheidet, ich habe hier eine geile Idee oder wir haben hier ein geiles Projektergebnis und das ist für andere in der Firma auch spannend, das zu hören, dann bietet das mal an. Sagt, hey, ich würde hier ein Meeting machen, wer interessiert ist, kommt dazu.
Ja.
Also ist ja heutzutage gar nicht mehr so wild. Ihr müsst meistens nicht mal einen Besprechungsraum buchen. Ja, ihr macht da so ein Online-Meeting und lasst einfach mal die Leute wissen, wer interessiert ist, sagt Bescheid, darf gerne dazukommen. Und da habt ihr eigentlich eure eigene kleine Bühne.
Ja, voll die gute Empfehlung. Mareike, sag mal, also ich rechne jetzt nur mal 2017, bist du in den Job gestartet. Wir haben jetzt 2025, 8 Jahre. In der Zwischenzeit hast du sogar eine Führungsrolle gehabt. Was wäre denn dein Tipp für Frauen, die sagen, die wollen auch in so recht jungen Jahren eine Führungsverantwortung, wollen da ja auch damit einhergehend ja auch gehaltlich aufsteigen? Hast du da noch eine Empfehlung?
Lasst es eure Vorgesetzten wissen. Lasst die wissen, dass ihr Ambitionen habt, dass ihr weiter wollt. Und lasst es die auch wissen zu einem Zeitpunkt, wo ihr vielleicht noch gar nicht so weit seid. Ja. Und ich glaube, da tun sich ganz viele schwer. Aber wenn ich eine Erfahrung gemacht habe, dann erwartet nicht, dass euer Gegenüber eure Gedanken liest und irgendwann zu euch kommt und euch fragt, würdet ihr nicht gerne hier auf die nächste Stufe der Karriereleiter steigen oder dieses Projekt übernehmen oder so. Sprecht das an und ich weiß, wie unangenehm das den meisten am Anfang ist. Ich kann es euch aber auch aus meiner Brille als Führungskraft sagen. Das ist das Normalste der Welt und als Führungskraft freust du dich, wenn deine Mitarbeiter kommen und dich so Dinge einfach wissen lassen. Einfach auch im Jahresgespräch sagen, ich überlege, wie mein Weg hier weiter aussehen kann, wollte offen drüber sprechen, ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen, mal Führungsverantwortung zu übernehmen, wollte gerne dein Feedback dazu, dann ist es einfach mal auf dem Tisch. Ja. Siehst du mich da schon, was fehlt mir vielleicht noch, um da hinzukommen?
Ja.
Dann muss einfach, dein Hut muss einfach mal im Ring sein.
Ja. Ja, und auch dieses, ne, selbst wenn man noch nicht so weit ist, fand ich gerade total schön, dass du das gesagt hast, weil vielleicht hat die Führungskraft ja gerade Möglichkeiten, euch in ein bestimmtes Programm zu stecken, was es intern gibt, ne? Hat irgendwie einen Coach zur Verfügung oder dergleichen. Also, dass man das nicht alles schon können muss in dem Moment, wo man es nennt, finde ich super wichtig.
Sag mal, Mareike. Ich würde gerne Führungskraft zu sein, wenn ihr eine seid. Ja. Also klar, ja, man kann besser oder schlechtere Startvoraussetzungen haben, aber trennt euch von diesem Gedanken, dass ihr das 100% erfüllen müsst, um diese Rolle anzutreten.
Ja.
Und macht mal den Vergleich zu den männlichen Kollegen. Mhm. Ja, ich bin mir relativ sicher, da findet ihr schnell Beispiele von Leuten, die sind aufgestiegen und die hatten vielleicht noch nicht das Zeug dazu.
Ja.
Und anstatt die vielleicht dafür zu verurteilen, gebt euch mal selber den Freifahrtschein, auch so unterwegs zu sein.
Ja. Und von denen auch zu lernen und sie auch mal zu fragen.
Den dürft ihr auch machen.
Ja.
Ich glaube, wir Frauen sind da gerne deutlich härter mit uns.
Ja.
Und legen da so einen perfektionistischen Maßstab an. Ist Quatsch, ja.
Und sag mal, Mareike, aber kommen wir noch mal zu den Finanzen zurück. Das heißt, wir haben jetzt verstanden, dir hat total geholfen, dass du jedes Jahr dein Gehalt verhandelt hast. Du hast dich zur Führungskraft hin entwickelt. Magst du uns noch ein bisschen von den Zahlen erzählen? Mit welchem Gehalt bist du gestartet? Wo warst du jetzt zum Schluss, dass wir so einen realistischen Eindruck geben können?
Mhm. Ja, also ich bin eingestiegen so in der Größenordnung 50.000. Relativ übliches Ingenieurgehalt. Ich war in der Automobilindustrie, war jetzt aber nicht bei einem großen Automobilhersteller. Die zahlen meistens noch mal deutlich besser. Ich war bei einem Dienstleister, der auch so ein bisschen einen Ruf dafür hatte. Oh, das ist vielleicht ein guter Punkt auch für die Leute. Die Firma hatte am Ende einen Ruf dafür, nicht die höchsten Gehälter zu zahlen. Mhm. Ja, also auch wenn du so mitgekriegt hast, so Flurfunk, was reden die Kollegen untereinander. Lasst euch davon nicht beeinträchtigen. Kann sein, dass es vielleicht eine Firma ist, die schlechter bezahlt als andere Firmen oder dass da nicht so einfach ist mit Gehaltsverhandlungen. Nichtsdestotrotz, wenn ihr nicht fragt.
Ja, könnt ihr nicht gewinnen.
Ja. Könnt ihr nicht gewinnen. Also lasst euch von sowas auch nicht unterkriegen. Und ich habe für mich gemerkt, dass das durchaus möglich war, in der Firma auch eine anständige Gehaltsentwicklung zu sehen. Und klar, geht natürlich auch einher damit, dass man einen guten Job macht. Aber ich denke, das ist vorausgesetzt. Also ich glaube, da scheitert es wirklich bei den wenigsten. Ich glaube, die meisten, da ist es wirklich dieses, ich traue mich nicht zu fragen.
Ja.
Und euch passiert ja nichts, wenn ihr fragt. Wirklich, fragt jedes Jahr. Und ihr müsst ja nicht jedes Jahr da irgendwie schlechte Stimmung machen, beleidigt sein. Ich denke, das wirst du auch in deinen Kursen den Leuten sehr gut beibringen, wie man das macht, dass die Stimmung gut bleibt und die Beziehung gut bleibt zu eurem Chef. Ja. Und nichtsdestotrotz ist es völlig legitim, dass ihr einfach nach mehr Geld fragt. Und ich hab mich wirklich sehr schön entwickelt im Gehalt. Also am Ende war es tatsächlich sechsstellig.
Mhm. Und somit mehr als verdoppelt. Mehr als verdoppelt. Wow. Glückwunsch. Mega cool.
Und da waren durchaus auch noch so ein paar andere Add-ons dabei, wie ein Firmenwagen und solche Dinge. Auch sowas spielt natürlich mit rein. Das war auch in meiner Haushaltsrechnung natürlich hammergeil. Ich hatte es eben davon, was sind so die drei großen Positionen an Ausgaben und Mobilität ist eins davon. Ja. Und wenn ihr einen günstigen Firmenwagen haben könnt, macht das natürlich einen Unterschied. Ich konnte mein anderes Auto verkaufen und auch das Geld dann wieder investieren.
Ja, total gut.
Ja, und vielleicht nochmal für alle die sich jetzt vielleicht ein bisschen abgeschreckt fühlen von wegen, okay, ich bin vielleicht gehaltstechnisch noch nicht da oder ich habe den Moment verpasst, als Studentin früh anzufangen. Fangt an, und zwar heute. Also der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren und der zweitbeste ist heute. Und dein zukünftiges Ich vom Jahr 2026 oder vom Jahr 2028 wird zurückgucken und sagen, wie geil ist das, dass ich 25 angefangen habe.
Ja, und auch mit kleinen Beträgen. Ne? Also mittlerweile geht das ja mit 10 Euro bei verschiedenen Anbietern. Ne? Also es geht ja wirklich, und selbst wenn es nur 10 Euro sind, da glaube ich, dass das schon irgendwie mal ein Kaffee to go weniger, ein Brötchen beim Bäcker weniger, dass das schon irgendwie drin ist, um einfach mal zu starten. Genau, aber Mareike, das heißt, du hast quasi dein Gehalt mehr als verdoppelt jetzt in dieser Zeit, hast deine Kosten niedrig gehalten. Ich weiß nicht, wenn du magst du mit uns teilen, wie hoch ungefähr deine Kosten waren, so dass wir uns vorstellen können, wie du das so hingekriegt hast? Pi mal Daumen.
Also es schwankte natürlich, je nachdem, ob dann da mal ein Urlaub war oder nicht. Ich bin aber eigentlich immer so mit 1.500 Euro über die Runden gekommen. Genau. Mittlerweile lebe ich tatsächlich auch ein bisschen anders, will ich auch ganz offen und ehrlich sagen. Also für die Leute, die es vielleicht abschreckt, so dieses Thema finanzielle Freiheit, ich will ja nicht mein ganzes Leben total knauserig leben. Es macht einen riesen Unterschied, wann ihr spart. Ja? Umso früher ihr Geld zur Seite packt, umso länger arbeitet dieses Geld für euch, wenn ihr es investiert. Und es lohnt sich auch mal an einem früheren Zeitpunkt ein bisschen mehr Abstriche zu machen, da mehr zu sparen. Und hinten raus könnt ihr euch dann auch wieder mehr Ausgaben erlauben.
Also, ja. Ich finde das total spannend. Ich hatte vor kurzem jetzt eine Beratung mit Maiwerk. Mit denen hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge hier. Da ging es um das Thema, auch nur was du vorhin gesagt hast, Banken und Provisionsverträge und warum man provisionsfreie Verträge wählen sollte. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Was ich besonders spannend fand bei der Beratung ist, dass die mir mal vorgerechnet haben, den Unterschied zwischen, man legt 10.000 Euro jetzt an, und die können dann wirklich für einen arbeiten, den Zinseszinseffekt nutzen. Oder man legt sie verteilt jetzt in 100-Euro-Stritten an. Was das für ein Unterschied ist über die Zeit, ne? Also dieses Thema, so früh einen größeren Betrag investieren zu können, sich das einfach mal anzugucken. Ne? Ihr könnt das ja auch mit zinsen-berechnen.de einfach mal testen. Also wenn ihr sagt, ihr habt jetzt irgendwie Geld auf Seite, was ihr überlegt zu investieren, dass es sich total lohnt, das auch in einem Batzen frühzeitig zu machen. Also der Unterschied, wie groß der ist, das war mir, bevor ich das mal so schwarz auf weiß gesehen habe, eigentlich nie bewusst.
Das ist ein verdammt wichtiger Punkt, den du ansprichst. Am Ende ist das, was dahinter steht, das, was euch reich macht am Ende, was euch wirklich Vermögen aufbaut, ist gar nicht das Geld, was ihr einzahlt, sondern es ist der Zinseszins, der über die Jahre anfängt, für euch zu arbeiten.
Ja, ja.
Das heißt, euer Geld verdient Geld und das Geld, was es euch verdient hat, verdient auch wieder Geld. Und am Anfang, das Problem ist, dass wir da am Anfang nicht dran glauben, weil das so unfassbar klein aussieht, ja?
Ja.
Und es ist auch die ersten Jahre klein. Aber dieser Effekt verstärkt sich selber. Es ist ein exponentielles Wachstum. Und ich glaube, seit Corona haben wir alle einigermaßen verstanden, was exponentielles Wachstum heißt, ja?
Das an einem Tag schwer greifbar, ne? Finde ich. Also so gerade beim Thema Finanzen, ja. Schwer.
Ja, also du hast irgendwie an einem Tag irgendwo zwei Corona-Fälle und ein paar Wochen, Monate später ist die komplette Bevölkerung davon durchzogen. Also dieser Zinseszins ist, ich glaube, Einstein hat sogar eins der Weltwunder genannt.
Ja,
das ist das. Das ist das, was zählt. Also es geht nicht darum, dass ihr euch Geld zur Seite schaufelt, um das dann wieder zu verzehren, sondern dieses Geld fängt an, es ist wie so ein Saatkorn, was ihr einseht.
Ja.
Und daraus wächst ein Baum und ihr lebt am Ende von den Früchten von diesem Baum und das ist das, was ich mache, ja. Das ist nicht, dass ich mir einen Getreidespeicher anlege für schlechte Zeiten, sondern ich sehe und ernte später.
Ja.
Und fangt an auch mit 10%, würde ich sagen. Also wenn ihr jetzt in der Situation seid, okay, ich habe vielleicht im Ist-Zustand nicht so viel, dann macht, wenn das Gehalt reinkommt, Dauerauftrag, 10% von eurem Gehalt erstmal auf ein anderes Konto. Ihr habt dann immer noch Zeit, euch mal darüber zu informieren, wie ihr es investiert, falls ihr euch da noch nicht auskennt. Aber dass das schon mal weg ist und ihr werdet feststellen, ich kann mit 10% weniger leben, das schafft eigentlich jeder. Und ab dann Gehalt verhandeln und alles, was neu reinkommt, auf die Seite packen. Ja. Und damit werdet ihr sehr weit kommen.
Ja, das ist immer total faszinierend, ne? Ich finde halt gerade beim Thema Gehalt neu verhandeln, genauso wie du es gesagt hast, wenn die Kosten relativ gleich bleiben, kann ja immer noch eine kleine Steigerung geben, mit jeder neu verhandelten Zusatzsumme dazu löst man ja wieder den Zinseszinseffekt aus und man kriegt diese Gehaltserhöhung ja jeden einzelnen Monat. Ne? Es ist ja auch wieder so, man investiert einmal, zum Beispiel jetzt in einen Kurs von mir, und hat das dann dauerhaft immer jeden Monat auf dem eigenen Konto. Und wenn man das dann wieder investiert, ne, dann arbeitet das ja einfach für einen. Aber lass uns nochmal zu deiner finanziellen Geschichte zurückkommen. Das heißt, du hast jetzt die letzten 2017 haben wir gesagt, ne, die letzten 8 Jahre immer wieder dein Gehalt verhandelt, bist aufgestiegen, hast von Tag 1 investiert. Wie ging es dann weiter? Weil du hast ja sicherlich noch ein paar mehr Dinge gemacht, als einfach nur investiert, um dieses Tempo auch zu erreichen, was du jetzt erreicht hast.
Ja, total. Also man kann auf diesem Weg alleine, will ich aber auch kurz vorwegnehmen, finanziell frei werden. Es gibt da auch so ein paar Online-Rechner. Ich weiß, dass es bei Frugalisten.de gibt es zum Beispiel einen. Das ist ganz einfache Mathematik und es geht auch gar nicht darum, wie hoch die Zahl absolut ist. Also egal, ob ihr 30.000 oder 300.000 im Jahr verdient. Wenn ihr eine Sparrate habt von 50%, das heißt, wenn ihr 50% von eurem Geld, was jeden Monat reinkommt, zur Seite legt und investiert, dann seid ihr in 12 Jahren Größenordnung finanziell frei. wenn ihr es ganz klassisch macht. Ja? Also das heißt, für die alles, was ich jetzt als nächstes erzähle, zu experimentell ist, der Weg funktioniert auch. Das ist, ich sag mal, der Weg für Geduldige.
Ja.
Genau, heißt, ich wäre auch so an mein Ziel gekommen, aber ich habe es ja deutlich schneller erreicht und das hat nur funktioniert, indem ich nochmal, ich sag mal so, den Turbo reingehauen habe. Ich hatte 2020, das war ja ein Jahr, was ich glaube den meisten von uns nicht so viel Spaß gemacht hat. Da hatte ich so einen Moment, wo ich sehr unzufrieden war mit meinem Leben. Was heißt ein Moment? Ich war eigentlich das ganze Jahr lang sehr unzufrieden mit meinem Leben. Und das war der Moment, wo ich dann entschieden habe, okay, ich will wirklich diese komplette finanzielle Freiheit, nicht nur einen Puffer, nicht nur, ich kann auch mal eine Auszeit nehmen. Und das jetzt war der Game Changer, ich habe eine Deadline mir gesetzt. Und ich habe gesagt, ich will das bis 2026 schaffen. Und da kommen wir jetzt in das neue Gebiet rein, wo es über den Job hinausging. Ich habe geguckt, die Ausgaben wollte ich nicht weiter anfassen, weil ich habe eben auch, ich lege Wert auf meine Lebensqualität, wie gesagt. Ich gucke, dass sie günstig ist, aber ich lege Wert auf Lebensqualität. Und dann war eigentlich die logische nächste Konsequenz, guck mal die Einnahmenseite an. Und Gehaltsverhandlungen sind eine tolle Möglichkeit, sind aber am Ende irgendwo auch gedeckelt.
Klar.
Ja. Und dann habe ich geguckt, wie kann ich außerhalb vom Job Geld verdienen? Also, und ab dann ging es los mit allen möglichen Side-Hustles und Nebenprojekten. Ich habe eine Menge ausprobiert. Manches hat gar nicht funktioniert. Also an der Stelle auch, wir leben ja in einer Zeit, wenn ihr jetzt auf Social Media geht, ihr werdet ja überflutet mit diesem Get-Rich-Quick-Irgendwas. Also gefühlt lebt man ja in einer Zeit, da wird irgendwie jeder 19-Jährige über Nacht zum Millionär und man selber guckt sich diese Videos an und denkt, okay, was ist mit mir falsch? Also ich kann euch nur sagen, glaubt nicht alles, was ihr da seht. Ich habe vieles von dem Zeug ausprobiert und für mich hat es überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe dann aber für mich Wege gefunden, Zusatzeinkommen zu verdienen. Ich habe angefangen, Möbel zu restaurieren und zu verkaufen. Also, ich sag mal so, die Oma-Kommode, die bei eBay Kleinanzeigen verschenkt wird, bei der Haushaltsauflösung, die habe ich geholt. Ich hatte schon immer so ein Faible für so Echtholzmöbel. Hab ja dann einen neuen Look verpasst, dass die wieder ein bisschen zeitgemäßer ist, habe das auch wieder verkauft. Das war so eine Sache, die ich gemacht habe. Ich habe angefangen, nebenbei noch als Moderatorin zu arbeiten. Habe meine erste Webseite gebaut, habe einen Kunstblog gestartet. Die Seite nennt sich Art Me Free. Da gibt es auch angekoppelt so einen kleinen Shop mit Produkten, mit meinen handgezeichneten Designs. Und ja, das war im Prinzip so eine Phase des wilden Ausprobierens. Wie kann ich denn noch Geld verdienen außerhalb vom Job? Und ich glaube, da findet jeder was, was er machen kann. Ja, also man könnte jetzt natürlich auch ganz klassisch in irgendeinen Minijob reingehen. Mein Partner zum Beispiel, der gibt Kurse im Fitnessstudio, weil er das an sich gerne macht. Und bei dem Minijob habt ihr natürlich auch nochmal den Vorteil, dass ihr das steuerfrei bekommt.
Ja.
Das Ganze. Ja, also das Geld landet dann auch wirklich bei euch, was ihr euch da zusätzlich verdient. Und vielleicht könnt ihr es sogar noch mit irgendwas verknüpfen, irgendeinem anderen Bedürfnis im Leben, ja. Also vielleicht wolltet ihr schon immer mal lernen, wie man vor Leuten spricht und er entscheidet, ich kann jetzt irgendwie Kurse bei der VHS anbieten.
Ja.
Er sagt, ich hätte gerne mehr Bewegung nach Feierabend. Dann schnallt euch so einen Rucksack auf den Rücken und fahrt essen von A nach B und werdet noch dafür bezahlt. Ja, das heißt, ihr habt auf der einen Seite die Bewegung und den Sport und ihr müsst es machen, weil es ist jetzt eben ein Job und dann kriegt ihr noch Geld. Also da darf man so ein bisschen kreativ sein.
Voll schön. Sag mal, aber du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du das Thema Immobilien ja auch noch mit reingenommen hast, dass das nochmal so ein großer Hebel war für dich zum Schluss. Magst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen, wie du da vorgegangen bist?
Ja, also Immobilien waren für mich auch nochmal ein krasser Beschleuniger in meiner ganzen Reise, aber waren für mich auch ein Thema, wo ich mich am Anfang schwer getan habe, den Einstieg zu finden, weil es einfach, es sind große Summen, über die man spricht. Ich habe meinen Immobilienbestand auch mit Darlehen bei der Bank gekauft. Das war für mich damals ein ganz großes Thema, jetzt auf einmal Schulden aufzunehmen. Ja, ich habe jetzt viel über meine Geschichte erzählt. Ihr hört, ich bin so ein Mensch, ich habe einfach total viel gespart und bodenständig gelebt. Und jetzt soll ich auf einmal Schulden machen. Das ging für mich im ersten Moment irgendwie gar nicht in meinen Kopf. Genau, aber habe da zum Glück an meinem Mindset arbeiten können und habe die erste kleine Wohnung gekauft, die zweite kleine Wohnung. Und die Kunst ist bei den Immobilien, das im Prinzip so zu machen, dass es sich auch rechnet. Also holt euch Fremdkapital von der Bank, aber stellt das Ganze von der Finanzierung, auch vom Kaufpreis und allem so ein, dass das Geld, was da monatlich reinkommt, ihr kriegt ja Geld durch die Miete, dass das eben diese laufenden Kosten trägt und euch im Idealfall eben auch nochmal den Überschuss erwirtschaftet. Mhm. Und für mich hat das sehr gut geklappt, ja.
Wo bist du jetzt gerade, wenn ich fragen darf, mit deinem Immobilienbestand? Wir haben ja auch ein paar Vorgespräche geführt. Ich weiß von dir, dass fast alle deine Immobilien ja auch Cashflow-positiv sind, wo alle, also wenn man jetzt da draußen hört, ne, Cashflow-positiv heißt, die werfen einen Beitrag auch ab, direkt seit dem Kauf, wo eigentlich in meinem bekannten Freundeskreis und allen, ich kenne, wo immer gesagt wird, das gibt's heutzutage überhaupt nicht in der ganzen Immobilienwelt. magst du uns mal mitnehmen, genau, bei was für einem Bestand du gerade stehst und wie du die Immobilien gekauft hast? Vielleicht so in ein paar kurzen Worten, dass wir uns immer vorstellen können, wie du da vorgegangen bist.
Ja. Ja, ich hatte eben dieses Ziel, dass die Cashflow positiv sein sollen. Also, dass die mir wirklich auch im Hier und Heute schon Geld abwerfen und nicht nur, dass ich irgendwo auf eine Preisentwicklung in der Zukunft spekuliere. Ja, meistens steigen die ja im Wert über die lange Sicht gesehen. Mhm. Aber ich wollte, dass einfach auch jeden Monat so ein Überschuss bleibt. Eben wegen diesem Ziel finanzielle Freiheit. Mhm. Ja. Wenn jemand Immobilien kauft zur Altersvorsorge oder so, dann kann die Strategie auch nochmal anders aussehen. Also, da muss man immer gucken, gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man es macht. Und ich stand dann auch da und habe in die Portale reingeguckt und habe scheinbar keine Immobilie gefunden, die sich wirklich rechnet. Mhm. Und ich glaube, so geht es den meisten. Und dann habe ich irgendwann begriffen, und das ist eigentlich so das große Geheimnis, wie man es macht, es gibt immer Immobilien, die deutlich unter Marktwert verkauft werden. Warum? Weil es gibt ja nicht den einen Marktwert. Jede Immobilie, die verkauft wird, wird am Ende von einem Mensch verkauft, der sagt, ich hätte dafür gerne diesen Preis.
Ja.
Und das ist am Ende so eine Gauss-Verteilung, so eine Glockenkurve. Also es gibt Leute, die haben völlig überzogene Preisvorstellungen und es gibt Leute, die haben sehr niedrige Preisvorstellungen. Dann gibt es natürlich auch den dicken Block in der Mitte, die so eine relativ übliche Preisvorstellung haben. Aber es gibt, egal wann, auch heute, vor 10 Jahren, in 10 Jahren, es wird immer Leute geben, die an diesem günstigen Ende verkaufen. Und die müsst ihr finden. Und die Frage ist, wie kommt man an diese Deals ran? Und viele glauben, das funktioniert nicht über die Portale und ich muss irgendwie die Zeitungsannonce schalten oder so. Doch, es funktioniert über die Portale. Ich habe echt einige richtig gute Deals auf den Portalen, also gerade so ImmoScout24, eBay Kleinanzeigen und so, gefunden. Aber die findet ihr nur, wenn ihr schnell seid. Ja. Wir können da mal so ein Gedankenspiel machen. Ja, wenn du jetzt eine Wohnung verkaufen willst, Lubov, und du sagst, hey, ja, mir ist nicht so wichtig, wie viel Geld ich da kriege, ich inseriere die jetzt mal ganz billig. Ja, was passiert denn dann, sobald du die inseriert hast?
Ich kriege ganz viele Anfragen, ne? Und dann fangen die Leute an, vielleicht auch zu bieten, je nachdem. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ja, aber du hast schon das Richtige gesagt. Also du wirst wahrscheinlich innerhalb der ersten Stunde 100 Anfragen haben.
Ja.
Und dein E-Mail-Postfach wird überquellen. Und dann ist wahrscheinlich der nächste logische Schritt, den du machst, ich nehme diese Anzeige mal wieder offline. Mhm. Weil ich habe ja eigentlich schon genug Interessenten. So. Und jetzt wirst du dich mit den 100 ersten Leuten, davon wirst du dir vielleicht die 20 sympathischsten aussuchen und die dürfen dann besichtigen und einer von denen kauft. Mhm. Und das Thema ist, wenn ihr euch jetzt einmal am Wochenende hinhockt und in diese Portale guckt, dann ist die günstige Wohnung von der Lubow natürlich schon lange nicht mehr online. Ja.
Ja.
Das heißt, wie umgeht man dieses Spiel? Man braucht automatische Benachrichtigung, ist eigentlich die kurze Antwort. Also eine automatische Benachrichtigung kann man eigentlich auf allen Portalen einrichten. Wenn was Neues reinkommt, dass ihr sofort irgendwie eine E-Mail aufs Handy kriegt, dann guckt ihr da drauf. Und wenn da wirklich was Günstiges dazwischen ist, dann einfach sofort reagieren. Da muss man gar nicht viel machen, einfach nur, hallo, hier bin ich, ich würde gerne besichtigen, ich habe Interesse, die Wohnung zu kaufen.
Ja.
Und so habe ich wirklich mehrfach auch über 50% unter Marktwert kaufen können.
Wahnsinn. Total cool. Mareike, ich glaube, wir können jetzt stundenlang weitersprechen. Das interessiert bestimmt sehr, sehr viele in der Community. Du hast für uns ja so ein Cheat-Sheet mitgebracht, also eine Art Abkürzung mit so deinen 7 Schritten zur finanziellen Freiheit. Wenn jemand dieses Dokument kostenfrei herunterladen möchte, wo finden wir das?
Genau, das könnt ihr euch bei mir holen über die Webseite. Ihr findet es unter mareikeschmalz, einfach zusammengeschrieben.de/7Schritte. 7 Schritte auch einfach zusammengeschrieben.
Mit einer 7, ne?
Mit einer 7, genau. Okay. 7 als Zahl, Schritte als Buchstaben.
Und dann wir verlinken das aber auch gerne nochmal in den Shownotes hier.
Das ist im Prinzip so eine kleine Übersicht mit den Steps, die für mich entscheidend waren auf diesem Weg, und nicht nur für mich, die, glaube ich, für jeden entscheidend sind, um finanzielle Freiheit zu erreichen oder finanzielle Unabhängigkeit oder was auch immer eben euer Ziel ist an der Stelle.
Ja. Genau. Und sag mal, Mareike, eine letzte Frage aus der Community nochmal von der Melli. Die hatte gefragt, wir haben sehr viele Fragen, aber ich glaube, viele hast du schon beantwortet oder teilweise waren die auch in deinen Ausführungen mit drin. Und zwar hatte Melli gefragt, gibt es irgendwas, was du gerne vorher schon gewusst hättest, wo du im Nachhinein denkst, oh, das hätte ich gern anders gemacht auf deinem Weg?
Boah, ich hoffe, ihr habt es vielleicht schon zwischendrin raushören können. Also ich habe so viel falsch gemacht, ja, also ich war am Anfang viel zu ängstlich, dass ich da nur Festgeld gemacht habe. Oder dann habe ich die aktiven Fonds gekauft, weil ich einfach nicht gecheckt habe, was ETFs sind und dass die eigentlich besser sind. Und ich habe eine Menge falsch gemacht. Und hätte ich diese Sachen früher gewusst, hätte ich das natürlich alles früher richtig machen können. Auch mit den Immobilien. Ich habe jetzt, ich glaube, die Frage hatte ich eben nicht beantwortet. Ich habe am Ende in unter 3 Jahren 11 Immobilien gekauft, meine ersten.
Wow.
Und das war dann auch der Punkt, wo ich dann den Job gekündigt habe, weil ich dann gesagt habe, okay, es reicht. Ja, finanziell. Und ich gehe da jetzt raus. Und auch mit den Immobilien, auch da, ich hätte streng genommen auch 2 Jahre früher starten können, aber ich war im Kopf noch nicht bereit. Ich hatte eben noch diese Blockaden.
Und ich glaube, das ist ja auch okay, ne? Da hat so jeder sein Timing, ne? Also ich glaube, wir haben jetzt heute darüber gesprochen, wie du es mit 32 erreicht hast, aber es ist ja nicht unbedingt notwendig, dass man das jetzt direkt mit 32 erreicht, ne? Da darf es ja auch später, früher, teilweise oder auch gar nicht in Richtung Kündigung, je nachdem, was euch liegt, aber dass man sich mit dem Thema einfach mal beschäftigt, auseinandersetzt und das bewusst entscheidet, was damit so einhergeht, finde ich total wichtig.
Geld ist einfach eine Superpower, weil wir es für ganz viele tolle Sachen einsetzen können in unserem Leben. Ja, also Geld an sich sehe ich als was Neutrales. Also es ist eigentlich weder positiv noch negativ, aber wir können richtig viel Gutes damit machen. Wir können uns damit die Zeit kaufen, um Zeit mit unseren Kindern zu verbringen und die aufwachsen zu sehen, die Welt zu bereisen oder zu sagen, okay, ich mache mich jetzt selbstständig mit meinem Herzensthema, ohne da ab Stunde 1 einen finanziellen Druck drauf zu haben.
Ja.
Oder man bleibt im Job und sagt, hey, mein Job ist großartig, aber ich weiß, dass wenn hier mal der Stellenabbau kommt oder was auch immer das Leben in meine Richtung wirft, ich strauchel dann nicht, ja, ich bin sicher aufgehoben und ich weiß, dass meine Geschichte jetzt, wenn ich sie auch so chronologisch erzähle, die klingt total logisch und total strukturiert, das war es nicht, ja, also wenn man rückwärts guckt, dann ist das alles total logisch und ich habe durchaus mir eben auch so diese Ziele gesteckt, aber lasst euch gesagt sein, die Mareike von vor 10 Jahren, die angefangen hat, die hat sich überhaupt nicht so gefühlt, die hat sich total verloren gefühlt beim Thema Finanzen und die würde wahrscheinlich nicht glauben, wenn sie jetzt wüsste, wo ich heute stehe und auch auf dem Weg zwischendrin, auch mit den Immobilien und alles. Ich habe an den wenigsten Tagen das Gefühl gehabt, oh krass, ich reiße hier jetzt gerade voll was.
Ja.
Fangt an und erlaubt euch einfach diese Baby-Steps zu machen. Und
slow and steady, ne?
Ja, vertraut einfach drauf, dass daraus was wird, sich was entwickelt.
Ja.
Und wenn ihr in 5 Jahren zurückguckt, dann werdet ihr echt staunen.
Ja, das ist total schön, dass du das sagst. Eine letzte Frage an dich, Mareike. Was machst du denn jetzt mit deiner ganzen freien Zeit? Das fragen, denke ich, auch viele so, wenn ich jetzt meinen Job kündige, was soll ich denn den ganzen Tag machen? Wie sieht dein Alltag so aus? Womit beschäftigst du dich heute?
Mein Alltag ist, also ich freue mich auf jeden Tag, es macht total Spaß. Ich bin definitiv nicht untätig, ich habe ein sehr volles Leben. Ich bin auf der einen Seite ehrenamtlich aktiv, ich habe verschiedene Projekte, ich betreibe auch meinen Kunstblog weiter, bin dieses Jahr auch viel gereist. Mhm. Was mich aber dann quasi eigentlich von selber gefunden hat, war so meine neue Mission. Und das ist jetzt auch das Hauptthema, dem ich mich hauptsächlich widme und dem ich meine Zeit hauptsächlich widme. Und das ist es eben jetzt, Mentorin für finanzielle Freiheit zu sein. Weil es sind so viele Leute zu mir gekommen und haben gefragt. Und irgendwann stand ich an dem Punkt, da ich gedacht habe, eigentlich ist es ja fast schon unverschämt, wenn ich da nicht mehr draus mache und den Leuten nicht dieses Wissen weitergebe und helfe. Und jetzt versuche ich im Prinzip, für andere genau der Mensch zu sein, den ich mir selber damals gewünscht hätte.
Voll schön, mega schön. Gibt's einen letzten Tipp, Mareike, den du hier allen mit auf den Weg geben möchtest? So einen letzten Punkt, wo du sagst, hey, wenn ihr eine Sache hier aus dem Podcast mitnehmt, dann unbedingt diese.
Fangt an. Fangt an und erlaubt euch, Fehler zu machen.
Ja. Vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast warst und dir die Zeit genommen hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schreibt uns super gerne bei Instagram, wie euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr den Podcast mögt und ich weiter derartige Interviews machen soll, bewertet ihn super gerne bei iTunes, bei Spotify. Das würde uns sehr helfen. Vielen Dank und schönen Tag euch noch.
Das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlungen nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de. Die wichtigsten News aus der Frau Verhandelt Welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. Du möchtest dich mit anderen Frauen offen über Gehaltsthemen austauschen? Dann komm gerne in meine kostenfreie Facebook-Gruppe. Einfach auf Facebook nach Frau Verhandelt suchen oder in den Shownotes schauen. Regelmäßige Tipps und Tricks gibt's natürlich auch auf Instagram. Du findest mich auch dort unter Frau Verhandelt. Du wünschst dir eine Podcast-Folge zu einem bestimmten Thema? Dann freue ich mich auf deinen Vorschlag. Schreib mir dazu gerne auf Instagram. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, wer nicht fragt, kann nicht gewinnen.